Ja, guten Morgen. Von meiner Seite herzlich willkommen und schön, dass du dir diese Predigt anschaust. Mein Name ist Thorsten Mohr und ich bin seit ein paar Monaten Videopastor. Diese Krise hat uns ja irgendwie falsch erwischt oder kalt erwischt oder auf dem falschen Fuß erwischt. Und ja, seit ein paar Sonntagen beschäftigen wir uns mit Krisen. Vorletzten Sonntag ist zu Pfingsten eine Predigtreihe über Krisenverhalten, über natürliches Verhalten, Instinktverhalten in Angesicht von Gefahr zu Ende gegangen. Und jetzt sind wir in einer neuen Serie, die so systematisch Krisen durchgeht. Letzte Woche war Teil 1, Auftakt. Die Überschrift dieser Predigtreihe ist tragfähiger Glaube. Wie sieht Glaube aus, der mich durch Krisen trägt? Wie sieht Glaube aus, der dann auch funktioniert, wenn alles andere wankt und alles andere shaky ist? Und heute geht es weiter mit Teil 2 und ihr habt es im Vorspann schon gesehen. Der Titel heute heißt Starker Glaube, der nicht wankt. Und für diese Predigtreihe habe ich mir ein biblisches Buch ausgesucht, habe ein biblisches Buch ausgewählt, das so oft ein bisschen zu kurz kommt. Es gibt so Klassiker, die man immer anschaut. Römerbrief zum Beispiel. Jeder Theologe, der was auf sich hält, macht mal eine Bibelstundenreihe über den Römerbrief. Oder ganz oft ist der Wunsch, lasst uns in die Offenbarung schauen, weil da ist immer so ein bisschen auch Science Fiction dabei und man möchte doch gerne die Zukunft deuten. Aber der Brief, das Buch aus der Bibel, das wir uns jetzt in dieser Reihe angucken, ist der Jakobusbrief und der ist so ein bisschen, führt zu einem Schattendasein. Es kann sein, dass es vielleicht daran liegt, dass er so weit hinten im Neuen Testament ist zwischen Hebräerbrief und Offenbarung so ein bisschen eingeklemmt und er ist auch ein sehr kurzer Brief. Aber ich befürchte, es liegt eher daran, weil der Jakobusbrief ein sehr, sehr praktischer Brief ist. Er enthält sehr viele praktische Aufforderungen, sehr viel praktische Anleitung für das Gemeindeleben. Er enthält sehr viel Ermutigung. Aber schon Martin Luther hatte so ein bisschen sein Problem mit dem Jakobusbrief. Überliefert ist so das Zitat, dass er so sagt, wenn das Jakobble nicht wäre, weil Martin Luther, der ja so die Gnade entdeckt hat, die vier Solas und vor allen Dingen Sola Gratia, das war ihm ja total wichtig, allein aus Gnade. Und dann kam Jakobus und gibt so praktische Anleitungen und fordert zur Tat auch auf. Und wir schauen also in dieser Predigtreihe in den Jakobusbrief und hoffentlich wird es kein Knüppel, sondern es wird eine Freiheitsbotschaft, weil Evangelium ist ja frohe Botschaft und diese Predigt soll Evangelium verkündigen und Evangelium beinhalten. So, und jetzt vielleicht nochmal ein paar kurze Stichworte zu Jakobus. Ja, die Stichworte zu Jakobus. Jakobus ist ein Halbbruder Jesu. Kann ja auch nur ein Halbbruder sein, weil der leibliche Vater von Jesus war ja Gott selbst. Also Jakobus ist dann ein leiblicher Sohn von Josef und Maria. Interessant an Jakobus ist, dass er sich erst nach der Auferstehung für Jesus entschieden hat. Also seine sogenannte Bekehrung fand erst nach der Auferstehung statt. Dann noch ein kurzes Stichwort zur Kürze, habe ich schon gesagt. Der Jakobusbrief hat 5 Kapitel, 108 Verse. Also es ist ein vergleichbar kurzes Buch der Bibel. Und er gibt uns Praxistipps fürs Christenleben. Und vor allen Dingen kann man ihn als Ratgeber für Krisen und Herausforderungen gebrauchen und anwenden. Ja, Jakobus hinterfragt unseren Glauben. Und passend zu dieser Predigtreihe ist die Frage, die Jakobus uns heute stellt, wie stark ist dein Glaubensfundament? Wie ist dein Glaubensfundament ausgeprägt? Wie stark ist dein Glaubensfundament? Und letzten Sonntag ging es so um Emotionen und um Gefühle und dein Erleben in dieser Krise und vielleicht auch auf Mechanismen, wie du mit der Krise dealen kannst, wie du mit der Krise umgehen kannst. Und heute ist es eher so eine Hinterfragung. Wie stark ist dein Glaubensfundament? Und ich habe es letzte Woche schon kurz gesagt, hier nochmal ein bisschen ausführlicher. Jakobus schreibt diesen Brief in einer absoluten Krisensituation. Und verzeiht mir, Jakobus schreibt diesen Brief in einer Krisensituation, wie sie größer nicht hätte sein können. Die Krise damals war größer als die Krise heute. Denn damals war die Krise so derart, dass Christen um ihr Leben fürchten mussten. Wenn du Christ warst, warst du in Lebensgefahr. Einfach nur deswegen, weil du Christ warst. Christsein war verboten im Römischen Reich. Christsein stand unter dem Bann. Christen wurden vom römischen Kaiser verfolgt. Sie wurden hingerichtet, sie wurden gefoltert, sie wurden gefangen genommen. Und in diese Situation hinein schreibt Jakobus seinen Brief als Ermutigungsbrief, als ja, Ermutigung, aber auch als Herausforderung, wie kann man Krisen sehen und wie kann man Krisen in Angriff nehmen. Und vor allen Dingen macht Jakobus etwas, was in unserem Zeitgeist Schwierigkeiten hervorruft. Jakobus hält uns nämlich einen Spiegel vor und Jakobus verdeutlicht uns zweierlei. Corona ist nicht die erste Krise der Menschheit. Und Jakobus verdeutlicht uns, Probleme gehören zum Leben dazu. Genau, und für manche Ohren klingt das dann wie nach, stell dich nicht so an, das Problem haben schon andere Menschen gemeistert, es ist bisher jeder erwachsen geworden, eine Abiturprüfung, eine Führerscheinprüfung, eine Abschlussprüfung, einen Jobwechsel, Arbeitslosigkeit, Existenzangst haben schon ganz andere Menschen überwunden. Es klingt so ein bisschen, die Gefahr besteht, dass so ein bisschen ein Stell dich nicht so an anklingt. Aber das ist nicht das, was Jakobus beabsichtigt. Aber das ist so die Gefahr, dass wir, weil wir es, glaube ich, auch nicht mehr gewohnt sind als Gesellschaft, mit Krisen zu leben. Wann hat es das letzte Mal steigende Arbeitslosenzahlen in Deutschland gegeben? Das ist meines Wissens 13, 14 Jahre her. Es gab die Finanzkrise 2008, 2009, da wurde sehr viel über Kurzarbeit geregelt. Seitdem ging alles nur bergauf. Staatsschulden reduzierten sich, es gab keine Neuverschuldung mehr, Arbeitsplätze wurden geschaffen. Und es gibt ja eine junge Generation, die kennen das gar nicht mehr, dass die Zeitungen über Krisen berichten, dass die Medien über Krisen berichten, dass über Arbeitsplatzverluste berichtet wird. Bisher ging es nur um Fachkräftemangel und darum, wie gut die Perspektiven für die nächste Generation sind. Und auf einmal muss man sich Gedanken machen, ist meine Berufswahl vielleicht doch die richtige? Werde ich nach dem Studium oder der Ausbildung tatsächlich einen Arbeitsplatz bekommen? Also auf einmal neue Herausforderungen. Und Jakobus will uns mitnehmen und will uns Tools an die Hand geben, eine neue Blickrichtung geben, dass wir besser oder anders oder in einem Sinne Gottes mit dieser Herausforderung umgehen. Und ja, in der Bibel ist ja alles interessant und jedes Wort ist kostbar, weil es von Gott inspiriert ist, weil es Gottes Wort ist, weil es uns weiterhelfen soll in unserem Leben, weil es uns Gott vorstellt. Der Begrüßungsvers in Jakobus 1, Vers 1 ist beachtlich. Dort schreibt Jakobus, dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Nun, was macht diesen ersten, so scheinbar unspektakulär geschriebenen Vers so interessant? Natürlich, damals war es üblich, sich zu grüßen, so wie es heutzutage ja immer noch ist. Wenn man unterwegs ist, wenn man zu Freunden fährt, dann heißt es entweder nimm Grüße mit oder nimm Grüße mit zurück oder man richtet Grüße aus. Interessant ist hier dieses eine Wort zerstreut. Jakobus richtet diesen Brief an die Gemeinden, an die Christen, die in Zerstreuung leben. Und die Zerstreuung, die damals stattgefunden hat, ist eine andere Zerstreuung, die heute ist. Heute ist es ja so, man kann seinen Wohnort relativ frei leben. Man kann das Land, in dem man leben möchte, sogar relativ frei leben. Für uns in der Christusgemeinde ist es normal, dass wir einen Australier beschäftigen und dass Menschen aus verschiedenen Nationen hier sind. Ich selbst habe ja in meiner Biografie auch schon diverse Ortswechsel hinter mir. Ich habe schon an vielen Ecken Deutschlands gelebt und das ist immer irgendwie aus freien Stücken. Ich wurde nicht gezwungen, mich hat niemand vertrieben. Ich habe immer freie Entscheidungen getroffen. In der damaligen Zeit war es so, dass die Christen geflohen sind. Sie haben ihr Zuhause aufgegeben. Sie wurden teilweise von ihren Familien verstoßen, weil sie zum christlichen Glauben gekommen sind. Sie haben ihre Arbeit aufgegeben. Sie haben ihr Unternehmen, wenn sie selbstständig gewesen sind, aufgegeben. Jakobus richtet diesen Brief an die Geschwister in der Zerstreuung. Und Zerstreuung war damals nichts Schönes und nichts Gutes. Das hat man nicht freiwillig getan. Das hat man nicht getan, weil man die Welt erobern wollte. Das hat man nicht getan, weil man ein bisschen Neues entdecken wollte. Sondern das hat man getan, weil man es tun musste, um zu überleben. Und darum fährt Jakobus in den folgenden drei Versen auch mit einer Ermutigung fort. Liebe Brüder, damit meint er auch die Schwestern, ganz sicher. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Ja, und vielleicht ist da bei dir dann wieder dieses Gefühl, genau das wollte ich doch nicht hören. Geduld, Bewährung, das sind alles so Worte, die nach Anstrengung klingen. Aber Jakobus macht halt klar, Krisen, Herausforderungen, Probleme gehören zum Leben dazu. Die Bibel verkündigt kein Halleluja-Evangelium. Die Bibel verkündigt nicht, hey, mit Jesus wird alles in deinem Leben gut, sondern die Bibel sagt, mit Jesus geht alles auf ein gutes Ziel zu. Die Perspektive ist eine gute. Der Weg ist ein guter. Du gehst aufs richtige Ziel zu. Und das möchte ich mit dieser Predigt und mit dieser Predigtreihe verdeutlichen. Und darum lautet der Titel dieser Predigt auch Starker Glaube, der nicht wankt. Ja, und damit wollen wir weiter eintauchen. Und vor allen Dingen soll es heute um die Frage gehen, was lehrt uns Jakobus? Und da bin ich gleich bei einem ersten Punkt. Was lehrt uns Jakobus? Erstens, Herausforderungen sind unvermeidbar. Ja, und das ist vielleicht eine Botschaft, die wir nicht so toll finden, die wir nicht so knackig finden, die wir uns vielleicht auch nicht selber aussuchen würden. Aber Jakobus bereitet uns darauf vor, Herausforderungen sind unvermeidbar. Denn Jakobus schreibt, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann sagt er damit nicht, ach, es könnte mal passieren oder ausnahmsweise. Es könnte sein, dass du der Ärmste der Armen bist und du bist die Person, die mal richtig Probleme bekommt. Sondern Jakobus spricht davon, dass Herausforderungen zum Leben dazugehören. Wir können uns das nicht aussuchen. Wir sind auch nicht besonders arm dran, wenn wir in Herausforderungen geraten, sondern Herausforderungen sind Teil unseres Lebens, unserer Nachfolge. Herausforderungen gehören menschlichen Leben dazu. Das führt auch gleich schon zum zweiten Punkt, was Jakobus uns lehrt, nämlich, dass Herausforderungen unterschiedlich sind. Ja, das ist der zweite Punkt von Jakobus. Herausforderungen sind unterschiedlich. Man kann nicht alle Herausforderungen über einen Kamm scheren und jeder Mensch hat so ein unterschiedliches Maß an Herausforderungen. Und deswegen ist ja sowieso Vergleichen etwas, was wir sowieso nicht tun sollten, was keinen Sinn macht, was uns sowieso nur unglücklich macht, was uns auch in unserem Leben nicht weiterhilft. Und so macht es auch keinen Sinn, Herausforderungen zu vergleichen. Weil jeder von uns ja individuell ist und jeder von uns auch individuelle Gaben und Fähigkeiten hat. Jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen und so ist es ja irgendwie logisch und auch nur gut von Gott, dass jeder von uns vor unterschiedliche Herausforderungen gestellt ist. Und das macht Jakobus auch deutlich und das dürfen wir im Blick behalten und das dürfen wir im Sinn behalten. Dieser dritte Aspekt, der Jakobus uns zu bedenken gibt, ist sehr, sehr wichtig. Herausforderungen sind unberechenbar. Ja, und damit sage ich euch bestimmt nichts Neues. Herausforderungen sind unberechenbar. Aber es ist immer wieder von Bedeutung, dass wir uns das vor Augen halten. Das Schöne ist, hier steht in der Bibel das griechische Wort peripesete. Und das heißt wirklich in das Unerwartete hineinfallen, plötzlich. Und ihr habt es ja schon mal gehört, Simone und mich hat diese Corona-Krise völlig unerwartet getroffen. Wir sind in den Urlaub gefahren und ja, da war so ein Virus in Deutschland. Und auf einmal wurde unser Urlaub abgebrochen, wir mussten das Land verlassen, der König wurde alle Touristen loswerden und wir wurden gerettet. Sind mit einem Rettungsflieger zurück nach Deutschland geflogen und auf einmal war Deutschland völlig anders und wenige Tage später gab es den Lockdown und auf einmal, ja, wir trauerten noch um den Urlaub und ich musste meinen Dienst als Pastor komplett neu erfinden. Auf einmal gab es keine Gottesdienste mehr, also in dieser gewöhnlichen Form, dass wir uns als Gemeinde treffen, sondern es geht nur noch online und man musste sich mit neuen Tools beschäftigen. Ja, Herausforderungen sind unberechenbar. Aber es hilft nichts, darüber zu klagen, sondern Herausforderungen sind dafür da, dass wir daran wachsen. Denn Jakobus lehrt uns weiterhin, dass Herausforderungen zielbewusst sind. Sie sind nicht willkürlich. Ja, Herausforderungen sind nicht willkürlich, sie sind zielbewusst und Jakobus will uns damit ermutigen. Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 3 nach der Hoffnung für alle, ihr wisst doch, dass er, euer Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Glaube ist wie ein Muskel. Das Bild hilft mir immer. Und ein Muskel muss trainiert werden. Wenn ich ein guter Fahrradfahrer werden will und wenn ich mit den Radsportlern unserer Gemeinde mithalten möchte, dann muss ich was dafür tun. Und so ist es mit dem Glauben. Mein Glaube wächst nicht, indem ich mich nicht um Gott kümmere, wenn ich nicht die Bibel lese, wenn ich nicht bete, wenn ich nicht in Gemeinschaft bin, wenn ich mich auch nicht lehren lasse, wenn ich nicht die Veränderung durch Gott suche, dann wird in meinem Glaubensleben nichts passieren und ich werde mit meinem Glaubensleben auch nicht glücklich sein und ich werde frustriert darüber sein, dass viele Menschen was mit Gott erleben, nur ich nicht. Aber der Grund liegt dann bei mir, weil ich nicht im Training bin. Herausforderungen sind zielbewusst. Herausforderungen sind ein Trainingsprogramm Gottes und letztlich sind Herausforderungen ein Stück weit auch ein Liebesakt. Wenn du in den Herausforderungen drinsteckst, dann hast du keine Lust dazu. Und ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Aber Herausforderungen sind zielbewusst, weil sie dir dabei helfen, im Glauben weiterzukommen.
Was ich gerade so erzähle, richtig ist, zutreffend, es stimmt, dann ist die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, in Herausforderung eine andere. Die eigentliche Frage ist doch, was für eine Krisenantwort wünscht sich Gott von uns? Ja, wenn wir auf der Suche nach diesen Antworten sind, vielleicht noch vorher ein kurzes Beispiel. Was passiert in Krisen? In Krisen kommt oft unser Innerstes nach außen. Wenn wir unter Druck sind, wenn wir unter Druck geraten, dann ist das, was wir eigentlich unter der Oberfläche zu verbergen versuchen, das kommt dann raus, wenn wir in unerwarteten Situationen geraten. Und da finde ich diesen Vergleich sehr treffend, den die Bibel auch oft nimmt, ist, wenn von dem Schmelztiegel gesprochen wird, wenn von einem Reinigungs- oder wenn von einem Reinheitsprozess gesprochen wird. Wenn ich besonders reines Gold oder Silber erzeugen möchte, dann erhitze ich das Gold, mache es flüssig. Und im Laufe dieses Erhitzungsprozesses schwimmen die Unreinheiten auf. Die Verschmutzungen im Gold, die treten an die Oberfläche und bei großer Hitze verbrennen sie dann oder man kann sie abschöpfen. Bei Silber ist es das Gleiche. Und in so einem Veredelungsprozess sind wir, wenn wir in Herausforderungen sind. Und ein solcher Veredelungsprozess findet gerade in unserem Land statt. Wir dürfen in dieser Herausforderung wachsen. Gemeinde Jesu darf in dieser Herausforderung wachsen. Gemeinde Jesu darf lernen, ohne das gewohnte Gemeindeleben klarzukommen. Weil so wie wir gerade Gemeinde leben oder wie wir es bis März gewohnt gewesen sind, das war nicht das Gemeindeleben, was wir in der Bibel finden. Wenn Jakobus an seine lieben Geschwister die Zerstreuung schreibt, dann gab es da keine Gottesdienste mit 100 Teilnehmern und feierndem, jubelnden Lobpreis. Da gab es auch keine öffentlichen Gebäude, wo sich die Christen sammeln konnten, weil dann war es für die Staatsmacht viel zu einfach, die Christen alle zu fangen. Christen haben sich in Kellern getroffen, Christen haben sich im Verborgenen getroffen. Also, wenn wir auf die Suche nach Krisenantworten gehen, dann dürfen wir uns das Bild von dem Reinigungsprozess und auch dieses Bild, wie sich die ersten Gemeinden getroffen haben, das dürfen und müssen wir im Blick behalten. Ja, und der erste von 4 praktischen Tipps der Predigt Starker Glaube, der nicht wankt, lautet: Freue dich, Gott wird die Krise nutzen. Ja, das ist mein voller Ernst. Warum? Weil Jakobus das auch schreibt. Jakobus schreibt: Freut euch, wenn euer Glaube geprüft wird. Und ganz ehrlich, es gibt Missiologen, also das sind die Leute, die die Ausbreitung des Christentums, des christlichen Glaubens in den ersten Jahrhunderten untersuchen und die sagen ganz klar, diese staatliche Verfolgung, die hat dazu geführt, dass das Evangelium, dass die Botschaft von Jesus sofort in sehr, sehr schneller Zeit, in sehr, sehr kurzer Zeit, ohne Internet, ohne WhatsApp und sonstige Medien in der bekannten Welt, in der römischen Welt sich verbreitet hat. Die Christen haben es sich in Jerusalem gemütlich gemacht, sagen einige, und dann setzte Verfolgung ein und dann mussten sie fliehen und haben sich in alle Ländereien und alle Ecken und alle Provinzen des Römischen Reiches verstreut und dadurch wurde das Evangelium verbreitet. Und da, wo wir jetzt Gottesdienste vermissen, ich vermisse es auch und mir fällt diese Online-Geschichte immer wieder schwer, mich bringt es unter Stress und wenn ich dann denke, oh, hoffentlich funktioniert das alles und spielt YouTube auch die Videos ab und so weiter, dann denke ich aber auch daran, dass es noch nie so einfach gewesen ist, Gottesdienst zu schauen. Und es geht nicht um meinen Gottesdienst oder den Gottesdienst der Christusgemeinde, aber es war noch nie so leicht für Menschen in Deutschland, Evangelium zu hören. Und ich sehe es an den Aufrufen und an den Kommentaren. Menschen in ganz Deutschland freuen sich über das, was wir in der Christusgemeinde tun. Und das ist richtig gut. Und so nutzt Gott diese Krise. Und ich erinnere mich noch gut, als wir Anfang der Krise, Ende März, hatten wir so ein Pastorentreffen per Zoom, so unsere Südbund-Kollegen. Und einer sagte, das Reich Gottes wird stärker sein nach dieser Krise. Das Reich Gottes wird gestärkt aus dieser Krise herausgehen. Und das ist meine Hoffnung. Und darauf freue ich mich, das zu sehen, wie Gott diese Krise nutzt und wie Gott Gemeinde Jesu nach dieser Krise stärker sein lässt. Also das ist der erste Punkt. Freu dich, Gott wird diese Krise nutzen. Ja, und der zweite Punkt ist vielleicht auch leichter gesagt als getan. Er lautet: Keine Panik, bitte Gott um Weisheit. Ja, und auch dieser Punkt ist sicherlich nicht ganz populär und er klingt auch wieder so nach Imperativ. Und natürlich, er ist auch im Imperativ gesprochen. Keine Panik, bitte Gott um Weisheit. Aber Auch da gibt Jakobus einen klaren Tipp, eine klare Anleitung, eine klare Empfehlung. Jakobus 1, Vers 5 sagt Jakobus, bitte Gott um Weisheit. Bitte Gott um Weisheit. Also das ist nicht auf meine Mist gewachsen, sondern das sagt Jakobus. Und warum sagt Jakobus das? Und warum sagt Gott das durch Jakobus? Warum ist das in die Bibel aufgenommen? Warum ist dieser Reibungsbrief Jakobus in der Bibel aufgenommen? Weil Gott uns immer wieder eines klar macht. Gott verlangt nichts von uns, was wir nicht leisten können. Gott will uns nicht scheitern sehen, sondern Gott will, dass dein Leben gelingt. Gott will, dass unser Leben gelingt. Gott hat uns geschaffen, Gott hat mich geschaffen, Gott hat dich geschaffen. Und deswegen weiß Gott auch, was er uns zumuten kann. Gott ist der gute Vater, Gott ist der Papa, Gott ist der Abba. Gott weiß, was wir zu leisten imstande sind. Und wenn Jakobus sagt, bitte Gott um Weisheit, und Gott wird dir die Weisheit geben, dass du die Dinge vollbringen kannst, die Gott dir auf den Tisch legt, die Gott dir zumutet, dann ist es gleichzeitig auch die Verheißung. Gott wird dir die Weisheit geben. Gott wird dir die Fähigkeiten geben. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Das ist so cool. Die Bibel ist ein Erlebnisbericht, ist ein Buch voller Zeugnisse. Das Alte Testament mit diesen ganzen vielen Berichten, so viele Menschen haben von Gott Aufträge bekommen und haben zu Gott gesagt, das schaffe ich nicht, ich bin der Falsche, du hast dich vertan, du meinst bestimmt jemand anderes. Mose vor dem brennenden Dornbusch zum Beispiel. Mose ist alleine in der Wüste. Der Dornbusch, dieses Erlebnis, diese Erscheinung Gottes und Mose sagt, hey Gott, du machst einen Fehler, du meinst jemand anderen. Aber es gibt keinen anderen, außer ein paar Ziegen und Schafe um Mose herum. Bitte Gott um Weisheit. Gerate nicht in Panik. Wenn du in eine Herausforderung gerätst, dann, weil Gott weiß, dass du sie meistern wirst, weil Gott an dich glaubt, weil Gott das Gelingen und die Fähigkeit in dich hineingelegt hat. Starker Glaube, der nicht wankt. Der dritte Punkt, vertraue. Gott wird helfen.
Ja,
vertraue. Gott wird helfen. Und das erfinde ich nicht, sondern das sagt Jakobus. In Jakobus 1, Vers 6 schreibt Jakobus, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ja, einer, der zweifelt, wird wie auf einer Meereswoge hin und her getrieben. Vertrauen. Gott ist vertrauenswürdig. Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Vertraue ihm, Gott wird helfen. Und auch das ist so das Coole an der Bibel. Die Bibel ist voll von diesen Berichten, wie Gott Menschen hilft und Menschen beisteht. Und Gott kommt nicht zu spät und Gott wird dich auffangen und Gott wird für dich sein. Und Jakobus schreibt das ja nicht als Theoretiker, als Akademiker aus dem blauen Dunst heraus. Jakobus schreibt es, weil er es als verfolgter Christ selbst immer wieder erlebt hat. Und das führt dann zur letzten und vierten Aussage. Zweifel nicht, glaub Gottes Zusagen. Gottes Zusagen, das ist das letzte Stichwort und ein Satz aus Jakobus 1, Vers 12. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt und das ist so ein bisschen eine Parallele zur Bergpredigt, zu den Seligpreisungen. Selig ist, glücklich ist. Und hier ist im Griechischen ein Wort verwandt, das man auch für Siegeskrone verwendet. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, heißt es an anderer Stelle. Lass nicht nach, vertraue Gott, zweifle nicht, glaube Gottes Zusagen. Gott hat gute Pläne für dich und Gott wird dein Leben ans Ziel bringen. Und du wirst die Siegeskrone ererben. Tragfähiger Glaube, das ist es, was Gott in uns wecken, bewirken und wachsen lassen will. Und damit bin ich am Ende der Predigt. Starker Glaube, der nicht wankt. Diesen Schatz, diese Erkenntnis, diese Weisheit dürfen wir aus dem Jakobusbrief herausziehen. Und in den nächsten Wochen wird es Stück für Stück immer weiter hineingehen in die Weisheit, in die Erkenntnis des Jakobusbriefes, in diese Praxiserfahrung eines Jünger Jesu, der Herausforderungen kennengelernt hat, der in großen Herausforderungen gelebt hat und der in allen Herausforderungen seines Lebens und der damaligen Christenheit ein Ermutiger geblieben ist. Und das ist so mein letzter Wunsch und meine letzte Hoffnung für uns. Lasst uns positiv bleiben. Christen waren zu allen Zeiten Ermutiger. positive Menschen, die geehrt haben, die Gott gefeiert haben, die nicht gezweifelt haben, die Menschen ermutigt haben, die Durchhaltevermögen hatten. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, in den schlimmsten Krankheitskrisen der Menschengeschichten waren es Christen, die sich für andere eingesetzt haben. Christen haben das Krankenhauswesen erfunden. Christen haben in Pestzeiten die Kranken gepflegt und die Toten bestattet. Wenn alle geflohen sind vor der Pest, waren die Christen da, sind dahin gegangen, wo es wehgetan hat und haben sich um die Menschen gekümmert. Ja, tragfähiger Glaube, starker Glaube, der nicht wankt, wenn es wackelig wird. Und dafür möchte ich beten, dass Gott durch seinen guten Heiligen Geist das in uns bewirkt. Herr Jesus, und ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für deinen Halbbruder Jakobus, der uns da herausfordert. Und ich bitte dich darum, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, dass du Hörer und Hörerinnen segnest, dass wir nicht nur von Hörern, sondern zu Tätern des Wortes werden, dass wir dein Wort tiefer verinnerlichen und dass wir durch deinen guten Heiligen Geist gestärkt werden. Und ich bete für jeden, der jetzt diese Botschaft gehört hat, dass er nicht an der Krise verzweifelt, dass wir Freude in allem Leide erfinden können, dass wir Zutrauen haben, dass wir nicht zweifeln, dass wir glaubensmutig werden und dass wir gestärkt werden. Und ich danke dir dafür, dass wir nicht allein in dieser Zeit sind, sondern dass du bei uns bist und dass du uns segnen und behüten willst. Und so stelle ich uns noch unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dich mit seinem Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, erfülle unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wie geht es weiter? Nächsten Mittwoch wieder eine Videopredigt zum Thema Daniel, gute Entscheidungen treffen. Wenn du Fragen hast, schick mir eine E-Mail an info@cg-altdorf.de und im Nachspann siehst du noch ein paar weitere Informationen. Sei gesegnet, sei behütet, bleib gesund. Bis bald. Tschüss.